Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Bibelstunde am heutigen Sonntag. Auch vielen Dank schon Dorothee und Herrn Knecht für die musikalische Begleitung. Und wie Sie sehen, haben wir dieses Mal Vorsorge getroffen. Ich sitze gleich von Anfang an. Heute ist Palmsonntag. Und wir beginnen mit diesem Sonntag auch die Karwoche. Und über dieser Karwoche steht ein Wort aus Johannes 3, Vers 14 und 15, wo Jesus sagt, der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Unter dem Rufen der Menge war Jesus in Jerusalem eingezogen. Die Menschen gingen ihm mit Palmzweigen entgegen und riefen Hosianna, gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Aber dieser begeisterte Einzug Jesu, der hätte nicht gereicht für ein ewiges Leben. Der hat ausgereicht für ein irdisches Dasein, aber für ewiges Leben war Kreuz und Auferstehung notwendig. Und genau das meint auch das Muss in unserem heutigen Wochenspruch. Die Jünger verstanden die Worte Jesu damals nicht. Und wenn wir an die beiden Emmaus-Jünger denken, denen Jesus auf ihrem Weg von Jerusalem nach Emmaus sagen muss, wie langsam ist euer Herz zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Lukas 24, Vers 25 bis 27. Bis heute kann diese Wahrheit nur im Glauben begriffen und erfasst werden. Und deshalb sagt Jesus auch in dem Wochenspruch, auf dass alle, die an mich glauben, das ewige Leben haben. Vielleicht ist heute jemand unter uns, der dieses Erhöhtwerden Jesu ans Kreuz noch nicht verstanden hat und noch nicht für sich persönlich im Glauben angenommen hat. Dem möchte ich ganz persönlich zusprechen. Sag nicht nein, Gott ruft auch dich, sieht, wie es um dich steht. Mit diesem Lied wollen wir jetzt starten und es miteinander singen. Es ist im Buch unter der Nummer 232. Nummer 232.
Thank you.
ich möchte noch beten zum Anfang. Und Herr, wir danken dir so von ganzem Herzen, dass diese Einladung jedem Einzelnen von uns gilt. Danke, Herr, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Danke, dass du diesen Weg ans Kreuz für uns gegangen bist und dass du möchtest, dass jedes von uns dein Tun versteht und es im Glauben für sich persönlich annimmt. Wir danken dir auch jetzt für diese Zeit, wo wir auf dein Wort miteinander hören können. Öffne du unsere Herzen und segne du das Reden und das Hören. Amen. Ja, lassen Sie uns noch einmal ein Lied miteinander singen und unserem Herrn dafür danken, was er für uns getan hat, unter der Nummer 24. 24. Mit allen Kronen krönt das Lamm auf Gottes Thron. Auch meine heutige Bibelstunde möchte ich wieder mit der kurzen Beschreibung eines Baumes beginnen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Elia unter dem Ginsterstrauch Allerdings kommt der Baum heute in unserem Text nur indirekt vor. Jetzt könnten Sie vielleicht am heutigen Palmsonntag denken, dann ist bestimmt die Palme. Aber es ist nicht die Palme, sondern es ist der Öl- oder Olivenbaum. Ein immergrüner Baum. Er wird gewöhnlich 5 Meter hoch, aber er kann in unbeschnittenem Zustand auch wesentlich höher werden. Seine zahlreichen Zweige bilden eine dichte, schattenspendende Krone. Seine Blätter sind schmal. An der Oberseite sind sie grau-grün und an der Unterseite weiß. Ein Olivenbaum hat weit verzweigte Wurzeln, um genügend Wasser aufnehmen zu können. Und aus diesem Grund pflanzt man Olivenbäume auch nicht dicht nebeneinander, sondern im Abstand von mindestens 10 Metern. Ölbäume werden sehr alt und bleiben auch im Alter noch fruchtbar. Und sie gedeihen am besten an Hängen, wo die Sommerhitze die sehr ölhaltigen Früchte auch voll ausreifen lässt. Ein Ölbaum kann zwischen 10 und 20 Kilogramm Früchte bringen. Den größten Wert hat der Ölbaum durch das Olivenöl, das man aus dem Fruchtfleisch der Oliven gewinnt. Und dabei werden die Früchte mehrmals ausgepresst. Das bei der ersten Pressung gewonnene Öl ist das allerreinste, das gestoßene Öl, mit dem hat man früher Könige und Priester gesalbt. Aber das Öl wird auch als Speiseöl verwendet, auch als Brennstoff und zur Herstellung von Salben. Oliven gehören zu den wichtigsten Nahrungsmitteln im Mittelmeerraum. Aber der Ölbaum ist in der Bibel auch ein Symbol für den Gottesfürchtigen und für das Volk Israel. Und der berühmteste Ort, der von diesem Baum seinen Namen hat, wissen Sie, wie der heißt? Der Garten Gethsemane oder auch der Ölberg. Der Ölberg ist eine rund 800 Meter hohe Bergkette mit mehreren Gipfeln östlich von Jerusalem. Jesus verweilte dort häufig. In Lukas 22, Vers 39 lesen wir, dass er mit seinen Jüngern nach seiner Gewohnheit oft an den Ölberg ging. Auch kurz vor dem letzten Passafest zog er sich dorthin zurück. Am Ölberg hielt Jesus auch seine Rede über die Endzeit und am Fuß des Ölbergs befand sich der Garten Gethsemane. Und in diesen Garten Gethsemane möchte ich Sie heute Nachmittag mitnehmen. Vielleicht hatte der eine oder andere von Ihnen schon das Vorrecht, einmal in Israel zu sein und diesen Ort zu besichtigen, wo nach der Überlieferung dieser Garten Gethsemane gewesen sein soll. Und dann haben Sie wahrscheinlich auch einige alte Olivenbäume oder Ölbäume dort gesehen, deren Alter man auf 2000 Jahre schätzt. Jetzt könnte man noch viel darüber sagen, über diesen Baum und über seine Früchte, aber ich möchte heute Nachmittag gern einen Bibeltext mit Ihnen anschauen, einen Text aus dem Markus-Evangelium. Nun lesen wir miteinander den Text aus Markus 14, die Verse 26 bis 42. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus. Die Rede ist von Jesus und seinen Jüngern. Gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet euch alle an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferstanden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sprach zu ihm: Wenn sich auch alle ärgern werden, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte desto mehr, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Gleicherweise sprachen aber auch alle anderen. Und sie kommen in ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, bleibet hier sitzen, bis ich gebetet habe. Und er nahm den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibet hier und wachet. Und er ging ein wenig vorwärts, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, Abba, Vater, es ist dir alles möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermagst du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin und betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wiederum schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruhet? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, des Menschensohn wird in die Hände der Sünder überliefert. Stehet auf, lasset uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Zwei seiner Jünger, Johannes und Petrus, hatte Jesus zuvor in die Stadt geschickt, um die Vorbereitungen für das bevorstehende Passafest, Passamahl, für sie zu treffen. Sie hatten alles so angetroffen, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Den Menschen mit dem Krug, einen großen, mit Polsterten belegten Saal. Und am Abend stößt nun Jesus mit den übrigen Jüngern zu ihnen. Miteinander feiern sie das Mahl. Ich lese die Verse 22 bis 25 dazu. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, lobpreiste, brach und gab es ihnen und sprach, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, sagte Dank und gab ihnen denselben. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des neuen Bundes, welches ich für viele vergossen habe. Wahrlich, ich sage euch, ich werde hinfort nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reiche Gottes. Jesus sagt an diesem Abend seinen Jüngern in aller Deutlichkeit, ich gebe mein Leben für euch hin. Bisher habt ihr das Passamahl zum Gedächtnis an die Erlösung aus der Knechtschaft in Ägypten gefeiert. Aber das Blut, das morgen vergossen wird, das ist das Blut des neuen Bundes. Und dieses und das Mahl, das ich zum Gedächtnis daran an die Stelle des Passamahls einsetze, sollt ihr in Zukunft ebenso heilig halten. Auch an diesem Abend klingt das Mahl wieder mit einem Lobgesang auf. Und danach brechen sie auf und gehen miteinander an den Ölberg. Schweigend überschreiten sie das Kidrontal, das Jerusalem vom Ölberg trennt. Schweigend gehen sie vollends hinauf auf den Ölberg nach Gethsemane. Es ist derselbe Weg, den Jesus noch vor einigen Tagen unter viel Jubel in Jerusalem eingezogen war. Der ummauerte Ölgarten ist weit und groß. Durch das Tor der Umfassungsmauer geht Jesus hinein mit den anderen. 8 knorrige, alte Ölbäume kennzeichnen noch heute diesen Ort, an dem sich an diesem Abend der schwerste Kampf unseres Herrn abgespielt hat. Es kann gut sein, dass einige dieser Bäume Zeugen des Geschehens waren. Dieser Garten war Jesus und seinen Jüngern vertraut. Er lag dicht am Weg nach Bethanien, den Jesus oft entlang gezogen war. Manche Stunde hatte er mit seinen Jüngern auch dort verbracht. Auch Judas war dieser Ort wohlbekannt. Jesus weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat bis zu seiner Verhaftung. Und diese Zeit ist ihm kostbar. Und in dieser Zeit will er versuchen, seine Jünger auf das vorzubereiten, was auf sie zukommen würde, auf diese künftigen Ereignisse. Und er sagt ihnen vorausschauend, dass sie dem, was kommen wird, nicht gewachsen sein werden. Sie werden alle an ihm irre werden und zu Fall kommen. Und sie würden wie Schafe ohne Hirten auseinanderlaufen. Schafe können ohne Hirten nicht leben, das wussten die Jünger. Und Jesus zitiert hier ein Wort aus Sacharja 13, Vers 7. Aber Petrus konnte diese Worte nicht auf sich sitzen lassen. Total von sich überzeugt, behauptet er: Und wenn alle an dir Anstoß nehmen, aber ich doch nicht. Petrus meint, Jesus könne auf ihn bauen. Aber Petrus kannte sein eigenes Herz noch nicht gut genug. Er wusste nicht, wozu er alles fähig war. Und Jesus muss ihm sagen: Petrus, noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Für Petrus waren das zu diesem Zeitpunkt völlig unverständliche Worte. Nun hatte Jesus ihnen alles gesagt, was sie wissen sollten, und er konnte sie nur noch in die Hände des Vaters befehlen. Die letzten Stunden, die will Jesus mit dem füllen, was ihm während seines Erdenlebens immer das Kostbarste war, nämlich das Gespräch mit dem Vater. 3 seiner Jünger, die ihm am nächsten standen, nimmt er mit und geht mit ihnen ein Stück abseits. Erneut werden sie Zeugen einer besonderen Veränderung von Jesus. Auf dem Berg der Verklärung erlebten sie Jesus als den himmlisch Überglänzten, Matthäus 17. Hier in Gethsemane ist Jesus der ganz und gar Glanzlose. Bisher hatte er ihnen in göttlicher Ruhe und Würde von seinem Leiden und Sterben erzählt. Jetzt erleben sie mit, wie er zu zittern und zu zaudern beginnt. Sie erleben Jesus voller Angst, angefochten und in Todesschmerzen. Tief betrübt ist meine Seele bis an den Tod. Bleibt hier und wachet, bittet er die 3. Wir mögen jetzt denken, was konnten Jesus das Wachen und die Nähe seiner Jünger schon helfen? Aber Jesus war ganz Mensch. Er brauchte die Nähe und den Beistand seiner Jünger. Und wenn Jesus schon so auf den Beistand und die Nähe und die Fürbitte seiner Jünger angewiesen war, oder wenn sie ihm so wichtig war, wie viel mehr haben wir in schweren Stunden die Begleitung und Unterstützung von uns Nahestehender nötig? Ich dachte an der Stelle auch an Paulus und an das Ende seines Lebens, wo er kurz vor seiner Hinrichtung Timotheus bittet, sich doch zu beeilen, zu ihm zu kommen. Um Paulus war es einsam geworden. Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Crescens ist nach Galatien, Titus nach Dalmatien gezogen. Nur Lukas ist noch bei mir. Und dann sagt er einige Verse weiter, auch bei meiner ersten Verhandlung vor Gericht stand mir niemand bei. Aber der Herr stand mir bei und stärkte mich. Alle anderen hatten ihn verlassen. 2. Timotheus 4. Und Jesus geht noch ein Stück weiter in den Garten hinein. Ein Aufruhr tobt in seinem Inneren. Er wirft sich auf die Erde und bittet seinen Vater, dass doch die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehen möge. Während seines ganzen Erdenlebens galt für Jesus das eine: Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wie am Anfang, so steht auch am Ende seines Lebens der Wille des Vaters vor ihm. Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Sein eigener Wille ringt hier mit dem Willen des Vaters, aber mit dem einen Ziel, dass der Wille des Vaters, der Wille Gottes, Sieger bleibt. Jesus ringt darum, dass sein Wille nicht zwischen ihn und den Vater träte. Aus einiger Entfernung werden die erschrockenen Jünger Zeugen davon. Jesus hatte schon Ja gesagt zu seinem Leiden, aber Jesus war auch ganz Mensch und Sterben war für ihn genauso schwer wie für uns. Eindrücklich berichtet der Lukas in seinem Evangelium: Jesus geriet in Todesangst und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Lukas 22, Vers 44. Es war nicht nur das körperliche Leiden, das Jesus zurückschrecken ließ. Und Kreuzigung ist eine ganz brutale Todesart. Auch die Last der Sünde einer ganzen Welt sollte auf Jesus gelegt werden. Der Sündlose, er sollte für uns zur Sünde gemacht werden. Und an Jesus sollte die Sünde einer ganzen Welt gerichtet werden. So wie es uns schon der Prophet Jesaja in seinem Buch berichtet, in Jesaja 53, Vers 6, der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Davor schreckte Jesus zurück, aber auch vor der Trennung vom Vater, die das unweigerlich mit sich bringen würde und die er bisher noch nie erlebt hatte. Die ganze Macht der Hölle, hinter der Satan steht, warf sich in dieser Stunde nochmals auf unseren Herrn und suchte unter allen Umständen zu verhindern, dass Jesus den Weg zu unserer Erlösung ging. Und in dieser Situation fragt Jesus den Vater: Vater, gibt es nicht doch noch einen anderen Weg? Kann die Erlösung der Menschen nicht doch noch auf eine andere Weise vollbracht werden? Sind vielleicht Fragen, die wir uns auch schon gestellt haben oder die vielleicht andere uns gestellt haben. Kann das ein liebender Gott sein, der seinen Sohn auf so brutale Weise sterben lässt? Musste unsere Erlösung auf diese Weise geschehen? Und wir sehen an dieser Frage von Jesus auch, dass das Kreuz für ihn nicht ein unabwendbares Schicksal war. Jesus hatte die Möglichkeit, Nein zu sagen und sich dem Weg ans Kreuz zu verweigern. Aber dann wäre unsere Schuld nicht gesühnt worden. Jesus hätte sich an diesem Abend davonmachen können. Er hätte in die nahegelegene Wüste Juda fliehen können und sich dort verbergen können. Wenn wir uns vorstellen oder versuchen, uns hineinzudenken, was für eine Spannung, eine atemberaubende Spannung in dieser Stunde über der ganzen unsichtbaren Welt lag. Wie würde dieser Kampf ausgehen? Aber Jesus weiß, dass dem Vater alles möglich ist. Und er lässt seiner Bitte sofort das Ja zum Willen des Vaters folgen. Und zwar ohne Einschränkung. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Diese Worte sind im Grund das Zentrum des Geschehens in Gethsemane. Sie offenbaren das Geheimnis der Person unseres Herrn. Jesus hatte einen echten menschlichen Willen. Er war nicht gezwungen, den Willen des Vaters zu erfüllen, aber er war freiwillig dazu bereit, ihn zu erfüllen. Er war freiwillig dazu bereit, sich dem Willen des Vaters unterzuordnen. Der Sieg am Kreuz, er wurde bereits hier im Garten Gethsemane ausgefochten und errungen. Und noch etwas. So sehr die menschliche Natur von Jesus auch vor dem Kreuzestod zurückschreckte, noch mehr schreckte Jesus davor zurück, dem Vater ungehorsam zu werden, dem Willen des Vaters nicht zu entsprechen. Der Vater hat seinem Sohn die letzte Entscheidung in die Hand gegeben. Das zeigt uns auch ein Wort, das uns Johannes in seinem Evangelium überliefert hat, wo Jesus sagt: Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Johannes 10, Vers 27. Es lag ganz in der Hand unseres Herrn, sich in die Hände der Menschen zu begeben. Es lag in seiner Hand, das Lamm für uns zu werden und damit Sünde, Tod und Teufel zu entmachten. Abraham wurde die Opferung seines Sohnes abgenommen. Sie wurde ihm nicht zugemutet. Gott stellte im letzten Augenblick noch einen Widder zur Verfügung. Seinem Sohn hat Gott dieses letzte tiefe Weh nicht erspart, aus Liebe zu uns. Jesus unterbricht dann sein Beten und kommt zu den Jüngern zurück und findet sie schlafend. Anstatt ihm in dieser Stunde durch ihre Fürbitte beizustehen, schliefen sie ein. Wie muss Jesus das auch getroffen haben? Die drei bekunden durch ihren Schlaf, was sie in Vers 50 später dann auch äußerlich vollziehen. Sie suchen bereits schlafend das Weite. Später liefen sie davon. Jesus spricht Petrus hier direkt an. Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde mit mir wachen? Jesus spricht Petrus hier mit seinem alten Namen wieder an. Er ist wieder der alte Petrus. Er ist nicht mehr der Felsenmann. Er ist nicht mehr der, der eben noch so groß behauptet hat, für Jesus zu allem bereit zu sein. In Wirklichkeit ist er nicht einmal in der Lage, eine Stunde seine Augen offen zu halten. Und hier beginnt bereits auch das Zufallkommen von Petrus, das Jesus ihm ja in Vers 27 angekündigt hat. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal schon verleugnet haben. Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. sagt Jesus seinen Jüngern. Diese Worte waren nicht nur ein Aufrütteln, sie waren auch eine seelsorgerliche Hilfe für das, was auf seine Jünger zukommen sollte. Und Jesus zeigt hier, wie auch wir uns für den Kampf wappnen können, wie auch wir in Anfechtung standhalten können. Alles hängt von dem verborgenen Gebetsumgang mit ihm ab. Alles hängt an dem verborgenen Gebetsumgang mit ihm. Wenn wir nicht im Gespräch mit Jesus sind, dann hat der Teufel ein leichtes Spiel. So sagt jemand, beten heißt, seine Zuflucht zu Gott nehmen, sich bei ihm bergen. Beten ist die Stärke der Schwachen. Beten ist die Stärke der Schwachen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht's oft so, dass ich mich dabei ertappe, dass ich unvorbereitet und blindlings in eine kritische Situation hineinlaufe, obwohl ich eigentlich um die Möglichkeit des Gebets weiß. Den schlafenden Jüngern sagt Jesus hier, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es klingt nicht nach einem Vorwurf, sondern vielmehr nach einem Verstehen ihrer Lage. Waren sie doch alle wie benommen vor lauter Traurigkeit. Jesus trug es ihnen nicht nach. Er liebte seine Jünger bis zum Äußersten, bis zum Ende. Dreimal kommt Jesus zu seinen Jüngern und dreimal findet er sie schlafend, während er allein den schwersten Kampf seines Lebens kämpft. Auch das gehörte zum Leiden unseres Herrn. Wir brauchen die Jünger nicht zu verachten. Wie oft geht's uns ähnlich? Der gute Wille ist da, für den anderen zu beten, und dann schaffen wir es doch oft nicht, unser Versprechen zu halten. Jesus tadelt uns nicht. Er schickt uns gerade dafür einen Helfer, den Heiligen Geist, der uns in unserer Schwachheit aufhilft. Römer 8, Vers 26. Was wir hier im Garten Gethsemane erleben, will uns zeigen, wie viel Jesus unsere Erlösung gekostet und abverlangt hat. Ich denke, eines der eindrücklichsten Worte ist auch ein Wort aus dem Hebräerbrief, Hebräer 5, Vers 7 bis 9, wo wir lesen, Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Geschrei und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode retten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott ehrte. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Der Vater ließ seinen Sohn in dieser schweren Stunde nicht allein. Zwei Dinge waren es, die Jesus in dieser Stunde aufrecht hielten: die Schrift und das Gebet. In der Schrift fand Jesus den Willen des Vaters, den Wegweiser für sein Leben, auf dass die Schrift erfüllt würde. Wie oft hat Jesus seine Jünger darauf hingewiesen? Ich erinnere noch mal an die beiden Emmaus-Jünger, die ich am Anfang schon erwähnte. Denen sagt Jesus nach seiner Auferstehung, O ihr Toren, wie langsam ist euer Herz zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Und das Zweite, was Jesus half, war das Gespräch mit dem Vater. Die Jünger hörten nicht viel davon. Sie schliefen ja die meiste Zeit. Aber das, was sie hörten, das hat sich ihnen aufs Tiefste eingeprägt, nämlich dass Jesus sagt, nicht mein, sondern dein Wille, Vater, soll geschehen. Jesus bekommt die Kraft zu einem neuen, ganzen Ja zum Willen des Vaters und ist bereit, den Kelch des Zorns Gottes zu trinken bis zum letzten Tropfen. Das heißt, das Gericht des Vaters auf sich zu nehmen. Und zu diesem Kelch, zu dem seine anschließende Gefangennahme, die Anklage und Verhöre, die Verspottung, die Geißelung, seine Verurteilung und Golgatha gehören. Zu diesem Kelch hat jeder von uns einen Tropfen, oder man könnte auch sagen, sein Teil dazu beigetragen. Und weil Jesus ihn für uns ausgetrunken hat, deshalb steht nun heute für uns der überfließende Kelch des Heils bereit. Durch seine Wunden, durch sein Leiden und Sterben ist uns das Heil geworden. Jesus sagt in dieser Stunde aus Liebe zu uns im Gehorsam Ja zum Willen des Vaters, damit uns die Schuld abgenommen werden konnte, damit wir Frieden finden und Heilung von allen Schäden, die Sünde bei uns angerichtet hat. Und dann sagt Jesus, es ist genug. Ich lese nochmal die Verse 41 und 42. Die Stunde ist gekommen. Siehe, des Menschensohn wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf und lasset uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Die Entscheidung ist gefallen. Der bevorstehende Kreuzestod hat damit nichts von seiner Schrecklichkeit verloren. Aber mit festen Schritten geht Jesus jetzt dem Kreuz entgegen. Lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Und als er noch redete, erschien Judas und mit ihm die hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten mit einer großen, mit Schwertern und Stöcken bewaffneten Schar. Sie hatten wohl mit Widerstand gerechnet, aber mit ruhiger Hoheit tritt Jesus den Truppen entgegen, der Truppe entgegen, nachdem Judas ihn zuvor mit einem Kuss verraten hatte. Und während sie ihn binden, sagt er zu ihnen, ihr habt euch mit Waffen und Schwertern ausgerüstet, als gelte es, einen ganz gefährlichen Raubmörder gefangen zu nehmen. Ihr hättet's leichter haben können. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe im Tempel gelehrt und ihr habt mich doch nicht verhaftet. Aber das alles ist so geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Vers 48 und 49. Danach verlassen ihn alle seine Jünger und fliehen. Der Vater gibt den Sohn in die Hände der Menschen. Und wir können dazu im Grund nur sagen, wie tief muss Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen. Vielleicht werden wir jetzt darüber noch jedes für sich einen Augenblick still und ich schließe dann mit einem hörbaren Gebet ab. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Ja, wir können es im Grund nicht in Worte fassen, was du dort in Gethsemane durchgestanden hast aus Liebe zu uns und dass du bereit warst, freiwillig diesen Weg zu gehen, dass du dich nicht davor gedrückt hast. Danke, Herr, und immer wieder Dank dafür, auch dafür, dass du uns zu dir gezogen hast aus lauter Güte. Und wir möchten dich auch so von ganzem Herzen bitten, dass diese Botschaft doch noch viele Menschenherzen erreicht, dass doch noch viele Menschen auch diesen Schritt zu dir tun und dein Opfer für sich annehmen und ewiges Leben finden. Wir danken dir, Herr, dass es bis zum heutigen Tag gilt. Und wir danken dir, Herr, dass in unserem Land noch diese Botschaft verkündigt werden darf. Und so bitten wir dich auch für diese vor uns liegende Karwoche und für alles, was dann auch in den verschiedenen Kirchengemeinden gesagt wird. Lass doch Menschen dazu eingeladen werden und lass Menschen, Herr, diese Liebe von dir und dem Vater erkennen. Danke, dass du auch mit uns jetzt in diese Woche hineingehst. Danke, dass du weißt, was jedes Einzelne auch braucht. Und so segne du uns und behüte uns und lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig und erheb dein Angesicht auf uns und gib du uns deinen Frieden. Amen. Ja, wir wollen dieses Lied noch miteinander singen, das ich gerade zitiert habe. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Und das finden Sie jetzt dann vorne an der Wand. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Wir können es gar nicht erfassen und ermessen. Ich lade Sie auch ganz herzlich wieder zur Bibelstunde am kommenden Sonntag ein. Das ist ja der Ostersonntag. Diese Bibelstunde wird uns Herr Dr. Peter Hausting halten. Ehepaar Hausting ist seit vielen Jahren schon freundschaftlich mit dem Mutterhaus verbunden. Sie wohnen seit einiger Zeit jetzt auch in unserer näheren Umgebung, drüben in Renningen. Und wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. Hausting uns die Osterbotschaft weitergeben wird nächsten Sonntag. Vorausschauend möchte ich auch schon sagen, dass am 14. April, das ist dann in 3 Wochen, keine Bibelstunde sein wird. Da feiern wir Schwestern nämlich unseren Schwesterntag, unseren Mutterhaustag. 14. April in 3 Wochen. Ja, ich wünsche Ihnen eine gesegnete Osterzeit, eine gesegnete neue Woche und freue mich auf ein Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.